Es gäbe Fantasie genug, wie man das Geld besser einsetzen könnte, als es zurzeit eingesetzt wird. Ja, wir tun ja immer so, als könnten wir uns das alles leisten und den Wohlstand steigern. Ja, wir können ihn wahrscheinlich nicht einmal halten.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten.
Hans-Peter Haselsteiner hat in Österreich Dinge aufgebaut, die geblieben sind. Einen international erfolgreichen Baukonzern, ein Bahnunternehmen als Gegenmodell zur ÖBB und eine politische Bewegung, weil er zu seiner Meinung steht. Und er hört nicht auf, sich einzumischen in Debatten über Steuern, Wohlstand und die Frage, wie dieses Land funktionieren sollte. Genau das schätze ich an ihm und genau darüber reden wir heute. Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden. Ich bin Stefan Zöckling, willkommen bei Streitwert. Heute zu Gast Hans-Peter Haselsteiner, Unternehmer, ehemaliger Nationalratsabgeordneter, NEOS-Förderer, mein Geschäftspartner bei Remus, Erne und in anderen Aktivitäten, mein väterlicher Freund. Wer ihn kennt, weiß, er sagt und begründet, was er denkt. Unser Thema heute, wer zahlt für Österreichs Wohlstand und wer darf dabei mitreden. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
Gerne.
Zum Thema Integration. Ich habe einmal den Vorschlag gemacht, wie du weißt, beschäftigen wir in Bosnien, in unserem gemeinsamen Unternehmen, 80% Moslems. Wir beschäftigen in Österreich viele Moslems und ich habe irgendwann einmal zur Diskussion gebracht, warum respektieren wir nicht deren Feiertage und deren Wochentage. Deren Wochenende ist Freitag, Samstag. Das heißt, die könnten von Sonntag bis Donnerstag ihre 5-Tage-Woche arbeiten, könnten im Bau, im Tourismus, in der Dienstleistung, in der Industrie am Sonntag arbeiten, ohne Zuschläge. Würden in der Pflege zum Beispiel Menschen ein Wochenende ermöglichen und könnten dafür am Sonntag arbeiten gehen, dafür am Donnerstag am Abend in ihr Wochenende. Das ist mit einem großen Aufschrei damals der Gewerkschaft zunichte gemacht worden.
Bin ich da anders zu erwarten,
ungefähr ähnlich wie...
Aber ich glaube auch die Wirtschaftskammer würde das nicht unterstützen.
Ja, aber es wäre doch mal ein Vorschlag, den, keine Ahnung, 150 oder 200.000 arbeitsfähigen Moslems und Juden, die in diesem Land leben und die einfach einen anderen Wochenrhythmus haben, auch im Sinne der Integration und im Sinne der Wirtschaft auch einen Impuls zu setzen, oder?
Naja, die Frage, ob diese strengen, also die Arbeitszeitgesetze, die wir haben mit den Feiertagen und mit der Feiertags- und Sonntagsregelung, ob das noch zeitgemäß ist. Also ich bin ja der Meinung, beim Handel ist es ja absurd, insbesondere wenn man sich am Sonntag was kaufen geht, weil da fährt man auf irgendeinem Bahnhof, dann steht man in der Schlange und da sagt man, nein, das braucht man nicht. Ne? Also das braucht man in den Tourismusregionen. Das ist natürlich ein großer Schmarrn. Das bräuchten die Menschen wirklich dringend, insbesondere die, die viel arbeiten und die dann sagen, ich habe am Sonntag einen leeren Eischrank, ich möchte eine Kleinigkeit essen. Also brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das sind unheilige Allianzen zwischen Kirche, Gewerkschaften, in erster Linie Kirche und Gewerkschaft verhindern ja diese Öffnungen. Und ich sage immer, schon, die Italiener, die haben ja die vatikanischen Verträge heißen sie, bei uns ist es das Konkordat. Und den Italienern ist es gelungen, trotz dieser Verträge zu sagen, die Donnerstagfeiertage sind am Sonntag, Punkt, aus, Amen, die haben wir nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel Prozentpunkt, das würden die Experten sicher ausmachen, das bei uns an der Produktivität steigern würde. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall gut messbar. Ja, und vielleicht müssten wir sowas andenken und sagen, ja, es wäre schön, wunderbar, wenn wir die Feiertage hätten und eigentlich nur ein bisschen mehr Feiertage oder wäre auch noch schön. Und Work-Life-Balance ist natürlich auch ganz wichtig, aber man muss halt den Menschen auch erklären, wenn wir das alles so weitermachen wollen und noch weiter ausbauen wollen, dann ist es eventuell oder mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit Wohlstandsverlust verbunden. Ja, wir tun ja immer so, als könnten wir uns das alles leisten und den Wohlstand steigern. Ja, wir können ihn wahrscheinlich nicht einmal halten. Ja, das ist ja das. Wir werden mehr arbeiten müssen, nicht weniger. Wir werden produktiver werden. Aber produktiver werden ist eine schwierige und nur langfristige Perspektive. Ja, die kurzfristige, die unmittelbare ist mehr hackeln. Ja, alle. Ja, nicht,
absolut.
Nicht nur die einen, sondern einfach alle.
Absolut.
Und da bin ich jetzt wieder dabei, die Lasten müssen eben fair verteilt werden. Es müssen die Menschen, es darf keine Gruppe das Gefühl haben, die anderen lassen sich auf meine Kosten gut gehen, sondern wir müssen alle einen Beitrag leisten. Diese Debatte erstickt meistens.
Darf ich jetzt provokant fragen, du bist ja seit vielen Jahren oder Jahrzehnten politisch tätig, hast alle wesentlichen Bundeskanzler gut gekannt, insbesondere auch Christian Kern ist ein langjähriger Bekannter oder Freund von dir. Warum gelingt es jemandem wie dir mit der Kraft nicht, auch diese damals im Amt befindlichen Bundeskanzler von diesen notwendigen Reformen zu überzeugen?
Ah, nein, also ich glaube, beim Gussi und bis zu einem gewissen Grad, auch beim Christian Kern, ist er schon auf Resonanz gestoßen. Und da haben wir viele Dinge geteilt. Ich meine, ich bin ja kein Sozialdemokrat, aber ich glaube, wenn ich nicht ein Liberaler wäre, wäre ich ein Sozialdemokrat. Die Frage ist ja dann, wie man das in den eigenen Reihen durchsetzt. Die Widerstände kommen ja nicht nur vom politischen Mitbewerber. Die Widerstände kommen ja ganz maßgeblich von den eigenen Reihen. Und das, muss ich sagen, ist ja überall nicht nur bei den Parteien so. Dort ist es besonders ausgeprägt, weil wir kein Instrument haben. Es ist auch in den Unternehmungen so. Auch in den Unternehmungen, wenn es ihnen lange genug gut geht, ja, dann sammelt sich Speck an. Und es ist sehr, sehr schwer, dann zu sagen, bitte Reorganisation, das müssen wir anders machen. Weil die Leute sagen alle, ja, warum müssen wir denn das machen? Geht uns eh so gut, ist eh noch nicht, ist nicht notwendig. Und in der Politik ist es natürlich noch viel schwieriger, weil du hast ja kein Instrument, du kannst ja nicht einmal incentivieren. Das ist ja eines der ganz, ganz großen Schwächen, ja, ist, dass wir vor lauter nachvollziehbarer Korrektheit, und das darf ja auch nichts daneben gehen, nicht einmal einen Direktor einer Schule 100.000 Euro geben im Jahr Budget und sagen, damit kannst du deine Lehrkräfte incentivieren. Du kannst denen, wo du glaubst, die haben mehr gearbeitet wie die anderen, mehr geben und die ständig auf Kur waren, denen gibst du ein bisschen weniger. Wobei ich nichts gegen Kur Patienten habe, wenn sie es brauchen.
Wenn sie es brauchen.
Aber ja. Es ist halt so, wenn dann alle hin und wieder alle zwei Jahre auf Kur gehen, dann muss ich sagen, ja, es ist halt vielleicht etwas, was ein bisschen übertrieben ist.
Was das System nicht mehr leisten kann.
Ja, und was die anderen mittragen müssen. Nicht? Weil es ist ja nicht so, wenn das alle machen würden, dann kann man uns ja ausrechnen, nicht? Wie viele Arbeitnehmer haben wir und alle gehen alle zwei Jahre auf Kur, weil es so möglich ist. Nicht? Ja, dann sind wir bald einmal fertig. Nicht?
Ja, sind wir schon.
Ja, also gut, aber ich sehe schon, ich setze mich mehrfach in die Nesseln heute.
Warum?
Naja,
gut. Gar nicht. Gar nicht. Okay, wir sind durchaus einer Meinung. Ich bin nur der Meinung, wir sind schon so weit, dass wir eigentlich uns bestimmte Dinge gar nicht mehr leisten können und wir sind sie noch immer leisten, wie zum Beispiel auch die Parteienförderung von 266 Millionen, die ist um 60 Millionen höher als in Deutschland. Gegenargument ist immer, also wie gesagt, ich habe dann einmal gesagt Faktor 10, also demnach müssten wir in Österreich 20 Millionen Parteienförderung auszahlen. Gegenargument ist immer, dass in Deutschland die politischen Akademien anders finanziert werden und dass es auch in Österreich so ist, wie es ist, damit man eben Parteispenden verhindert und quasi die Kaufbarkeit der Politik verhindert. Du hast eine Partei auf den Weg gebracht als Geburtshelfer, natürlich mit auch Unterstützung mit maßgeblichen finanziellen Mitteln. Transparent, alles immer veröffentlicht gewesen. Würdest du nicht es auch so sehen, dass eine Parteienförderung eher so zu organisieren ist, dass sich die Parteien darum kümmern sollen, wer sie unterstützt und wer sie bezahlt und wer sie finanziert?
Ist natürlich eine ganz heiße Kiste, nicht? Weil alle, die wir nach Amerika schauen und diesen Wahltag oder diesen Angelobungstag des Herrn Trump miterlebt haben, wie sie dort alle gestanden sind, die Tech-Milliardäre, und wir alle uns noch rechnen können, wie viel sie also gespendet haben und was dann im Anschluss die Politik des Herrn Trump war. Da muss ich sagen, ja, das wollen wir sicher nicht. Ja, also, und das ist auch transparent. Ja, es ist nicht so, dass es in Amerika nicht transparent war, es ist nur nicht beschränkt. Ja. Ja, und dort wird mit einer Ungeniertheit also, Geld eingesetzt für politische Dinge. Jetzt muss man sagen, der Herr Trump ist ich will keine Diagnose abgeben, weil ich bin kein Arzt, aber auf jeden Fall glaube ich, ist er hier eine ungewöhnliche Besetzung für dieses Amt. War bei den anderen nicht so eklatant, aber bis zu einem gewissen Grad war das immer, habe ich das immer als Schwäche des amerikanischen Systems gesehen. Insofern bin ich froh, dass bei uns nicht nur die Transparenz herrscht, sondern auch eine gewisse Höhe an Parteispenden als unanständig eingestuft wurde. Dass die beiden Parteien mit einem Vorwand Parteispenden verboten haben über 7.000 Euro, weil sie selbst...
7 Millionen. Oder sie, also 7.000 Euro, Spende.
Ja. Ja. Weil sie selbst natürlich über große Vermögen verfügen und daraus schöpfen können, ist natürlich ein anderes Problem. Das halte ich ja eigentlich für verfassungswidrig, weil solange ich deklariere, das ist meine Partei, da spende ich, also es müsste, ich weiß nicht, ob sie judiziert wird oder nicht, auf jeden Fall halte ich es für sehr problematisch, diese Regelung. Umgekehrt, von den Parteifinanzierungen profitieren alle in den Parlamenten vertretenen Parteien. Also man kann auch sagen, es ist demokratisch verteilt. Ja. Ob man sich das eine oder das andere leistet, ich glaube 260 Millionen ist zwar sehr viel Geld, aber es gibt Positionen, wo wir 2,6 Milliarden sparen können.
Nein, aber bekanntermaßen Kleinmist macht ja, oder Kleinvieh macht auch Mist.
Ja, die Neos-Position dazu ist ja klar. Die haben ja mehrfach dafür plädiert, dass die Parteispenden reduziert werden, dass sie jetzt...
Die Parteienförderung
reduziert wird. Dass die Parteienförderung reduziert wird mit wenig Resonanz.
Ne? Und ich meine, on top kommt halt dazu, dass wir halt dann typisch österreichisch den Sündenfall haben, dass die Arbeiterkammer Salzburg eine Inseratenkampagne zahlt dem SPÖ-Spitzenkandidaten in Salzburg um 2,5 Millionen, weil er auch Arbeiterkammerdirektor ist. Das sind halt dann die Dinge, die, wo ich sage, ich weiß nicht, was mir lieber wäre, ein Salzburger Unternehmer, der den finanziert, oder die Arbeiterkammer.
Naja, gut, aber wir sind uns ja einig, dass das ein Missbrauch der Gestaltungsfreiheit ist. Ja? Also die Gestaltungsfreiheit mag da sein, aber es ist ein Missbrauch, so ist es nicht. Ja. So ist es nicht gedacht, und vielleicht wird es dem Kandidaten auch nicht helfen. Also ich glaube schon, dass hier ein paar liebgewordene Gewohnheiten wie, dass es in Österreich keine Unvereinbarkeit gibt oder so gut wie keine Unvereinbarkeit gibt, sondern jeder sagt, nur, das ist eh nur möglich, also dass das sich ändern wird, dass es diese Freundal- und Parteibuchökonomie nicht geben wird. Und dass es sowas auch nicht geben kann, dass man über hinten rum und über die Kammern insbesondere natürlich, weil die Kammern haben natürlich eine politische Zugehörigkeit. Es anders zu bezeichnen, wäre einfach in meinen Augen falsch. Jetzt muss man sagen, ja, formal natürlich nicht. Formal sind sie Kammer, es gibt ja das Kammerparlament, das berühmte Kammerparlament. Ja, deswegen ist es trotzdem eine eindeutig zuordnbare Organisation und eine Vorfeldorganisation bis zu einem gewissen Maß. Ja, und es wird auch oftmals wenig Hehl daraus gemacht. Ja, und das gibt es für die Roten, das gibt es für die Schwarzen. Die haben sich eben diese Strukturen nach dem Krieg aufgebaut. Vieles davon und lange Zeit zum Wohle Österreichs, gebe ich gerne zu, aber in der Zwischenzeit viel Speck, viel, viel Unnotwendiges, viel, viel Strukturen, die wir mittragen als Unternehmer oder als Arbeitnehmer, die ja zum Teil auch dann wieder unternehmerseitig, also in den Lohnnebenkosten sich widerspiegeln. Ja. Also bin sehr neugierig, welche Hungerkur die neue Frau Präsidentin Schulz der Wirtschaftskammer verordnet. Ich würde einige sehr empfehlen, zum Beispiel die Schrotkur, einen Trockentag pro Woche. Ja. Sehr gesund, weiß ich. Ich habe mehrfach gemacht, sehr gesund.
Du weißt es, ich habe es auch einmal gemacht. Für alle jene, die es nicht wissen, es ist einfach ein Trockentag, wo man einen Tag nichts zu sich nimmt, weder Essen noch Trinken.
Außer ein kleines Achterl am Abend.
Ein kleines Achterl am Abend, um dann auch gut schlafen zu gehen. Ich glaube, im Zusammenhang mit der Wirtschaftskammer braucht man das Achterl vor allem, um diesen ganzen Unfug zu ertragen, der von dort kommt. Die Schrotkur, glaube ich, wird in der Wirtschaftskammer nicht Platz greifen, weil die Ankündigung, die passiert ist, sind 100 Millionen Einsparungen in 4 Jahren. Das sind 25 Millionen pro Jahr oder bei 1,2 Milliarden Jahresbudget 2%. Also de facto nichts, weil das ja über die Inflation auch wiederum...
Sie ist sicher noch nicht am Ende.
Nein, ich hoffe es, aber...
Naja, sie ist eine tüchtige Unternehmerin, also sie natürlich. Weiß ja, was schlanke Strukturen sind,
ja,
und sie weiß, was soll und haben ist.
Das ist ja,
die Frage ist ja nur, ob man sie lässt, ob die geballte Funktionärskraft,
die sich dagegen stellt. Wieder bei den neuen Ländern und bei der 10. Ebene im Bund.
Der helle Wahnsinn. Ja.
Aber ich glaube, auch das muss man sagen, fairerweise, die Wirtschaftskammer ist ein Symptom, und steht für Arbeiterkammer, Ärztekammer und alle anderen Kammern in diesem Land, wo wir der Meinung sind, dass man wahrscheinlich zwischen 1,5 und 2 Milliarden budgetneutral dem österreichischen Mittelstand zuführen könnte, wenn man die Strukturen dort in all diesen Kammern anpassen könnte und dementsprechend Umlagen, Kosten, Ärztekammerbeiträge und sonstige Zahlungen, die der Mittelstand zu leisten hat, dementsprechend zusammenstreichen.
Ja, dann müssen Sie mal anderswo wieder wegnehmen, nicht? Weil sonst ist es eine Gewinnerhöhe.
Naja, es würde, glaube ich, den Konsum und die Investitionsfreudigkeit des Mittelstandes dementsprechend wiederum stärken.
Auf jeden Fall gibt's,
es gibt genug Speck.
Es gäbe Fantasie genug, wie man das Geld besser einsetzen könnte, als es zurzeit eingesetzt wird.
Ist es deiner Meinung nach ein Problem für eine Demokratie, wenn wirtschaftliche Macht und politischer Zugang über wenige eng vernetzte Akteure zusammenlaufen?
Das kommt darauf an. Bis zu einem gewissen Grad kann man das vielleicht zulassen, aber ab einem gewissen Grad ist es sicherlich schädlich. Und jetzt komme ich wieder zurück auf Amerika, so wollen wir es auf jeden Fall nicht. Ja, und ich glaube, letztendlich müsste ich dann sagen, so wie wir Kirche und Staat trennen, müssten wir auch Kapital und Politik trennen. Ich würde es nicht für gut heißen, dass kapitalstarke Unternehmungen oder Personen die Politik über das hinaus bestimmen können, was die demokratischen Regeln an Möglichkeiten ohnehin bieten. Und es sind ja auch nicht wenige. Man kann jetzt außerhalb der Parteienförderung oder der Parteispende ja Initiativen stützen, wie du ja das tust, indem du diese Sendung machst oder diesen Podcast machst und andere Dinge, die einen Beitrag leisten, dass die Demokratie wehrhaft bleibt und dass die Demokratie ein bisschen robuster wird. Aber wenn das alle machen, dann glaube ich, wäre das ja, oder wenn das viele machen würden, dann würde ja da eine Dynamik entstehen. Mhm. Und vielleicht würde damit auch etwas entstehen, wo wir jetzt wieder beim Ausgangspunkt sind, also dass wir wieder streiten, dass wir in der Diskussion, im Disput heißt es, streiten ist ja nicht sehr negativ besetzt, aber zu Unrecht, ja, der Disput, die Auseinandersetzung, die intellektuelle Auseinandersetzung der Argumente, der Vorschläge, der Ideen, der Visionen, ja, das einmal in den Vordergrund zu stellen und dafür Mittel einzusetzen und zu sagen, das wollen wir. Aber nicht nur theoretisch und nicht nur ein schönes Papier auf Hochglanz, sondern dann auch wirklich sagen, was ist denn die Umsetzung? Was ist die politische, sind die Chancen, wie können wir es machen? Das ist, glaube ich, das, was möglich wäre und zu wenig genutzt wird.
Wenn ich 30 Jahre zurückschaue, hast du dich in guter Gesellschaft befunden mit Josef Thaus, Hannes Androsch, Klaus Reidel, deinem engen Freund Klaus, Christian Konrad, ein anderer enger Freund von dir, einem Herrn Mautner-Markhof, Thomas Prinzhorn, Fredi Heinzel, alles erfolgreiche Unternehmer, die sich gemeldet haben. Ja, man politisch verschiedenste Lager vertreten haben, durchaus, aber sie waren alle, ich glaube, das, was euch verbunden hat, ihr wart grosso modo selbst self-made-Unternehmer. Ihr wart erfolgreiche Banker wie der Christian Konrad oder andere. Warum gibt es die nicht mehr? Weil meine Generation schweigt.
Ja, das heißt ja nicht, dass, sie nicht, dass es nicht gibt. Ne? Das,
nein, dem tut es schon, aber
sie schweigen. Sie schweigt nur bedauerlicherweise.
Aber warum ist das so?
Ja, ich glaube einfach, weil sie wenig Hoffnung haben, dass sie etwas bewirken können. Und das ist ja jetzt dann so eine Art self-fulfilling prophecy. Nicht? Das ist ja ein Teufelskreis, ja? Wenn man nicht mehr daran glaubt, dass man was bewirken kann mit seiner Stimme und mit seinem Einsatz, weil man sagt, das erstickt immer, erstickt, weil die verschiedenen Widerstände ja, einfach so stark sind, dass man einfach aufgibt. Ja, dann kommt es soweit. Und ich fürchte diese Politikmüdigkeit, ja, auch das Desinteresse der Jungen an Politik, das weitgehende Desinteresse. Ja. Liegt nicht nur, weil es Social Media gibt und weil sie, was nicht, nur mehr Influencern zuhören oder andere Dinge machen. Es liegt auch darin, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können eh nichts machen und sie können nicht einmal mit ihrer Stimme was machen. Und das Nächste ist dann, außer ich gebe sie dem Kickl, weil dann kommt wenigstens einer, weil der hat gesagt, er wird. Ja? Und da erinnere ich immer an Herbert Hofer, der gesagt hat, sie werden sich noch wundern,
was alles möglich ist.
Und dieses Wundern möchte ich mir gerne ersparen, aber nicht nur mir, sondern auch meinen Kindern und meinen Enkelkindern. Und das Engagement der von dir genannten Generation, ja, die jetzt nicht mehr in diesem Maße in den Ring steigt und sagt, wir wollen es wissen, wir wollen diskutieren, wir wollen streiten und wir wollen dann wenigstens da oder dort ein bisschen was bewirken, wobei ich ja realistischerweise sagen muss, die Widerstände waren auch vor 30 Jahren dieselben. Wir haben auch vor 30 Jahren erkannt, dass der Föderalismus in dieser Form nicht gescheit ist, dass er nicht finanzierbar ist. Ich habe die Gaußsche Glocke das erste Mal so richtig bewusst gesehen, wie ich studiert habe, im Jahr 64. Ja, und da hat man schon gewusst, es geht sie nicht aus. Ja, weil es geht sie einfach nicht aus. Und seit damals diskutieren wir über Pensionsreformen oder über Anpassungsfaktoren oder und so weiter und so weiter. Seit damals steigt der Pensionszuschuss aus dem Budget exponentiell. Ja, das war aber alles schon, das kannst du ja ausrechnen.
Ja, aber 1995 mit dem EU-Beitritt und 1989 mit der Öffnung Osteuropas ist natürlich eine Wachstumswelle gekommen, die das alles zugedeckt hat.
Ja, und die hat uns in Versuchung geführt und wir haben nicht widerstehen können, dass wir mehr ausgegeben haben, aber an den Strukturen nichts verändert haben. Ja, und das ist ja klar, der EU-Beitritt hätte noch einmal den Boost bringen müssen und sagen so, und jetzt denken wir drüber nach, was können wir ändern, wie können wir diese einmalige Chance, die der EU-Beitritt für Österreich gebracht hat, wie können wir sie nutzen, um unseren Staat schlanker oder anzupassen, braucht sie nur anpassen, so einfach eine Ebene weniger. Ne?
Ja.
Rein mathematisch, jetzt haben wir eine neue Instanz, können wir eine Ebene rausnehmen. Kann man darüber diskutieren, welche. Ja. Ne? Ich meine, es gibt ja auch noch eine schöne Geschichte, nicht? Die Anzahl der Gemeinden in Österreich. Nicht? Und dann gibt es ja ein paar Gemeinden, die ja freiwillig sich zusammengelegt haben und große Erfolge feiern. Nicht? Gibt es ja einige, ja, ja, einige wenige.
Dass
die, nein, die sind zwangszusammengelegt worden,
zusammengelegt,
mit entsprechend hohen politischen Preis.
Ja. Ja.
Aber es gibt welche, die ist ja nicht verboten. Gemeinden dürfen sich zusammenlegen. Das braucht einen Regierungsbeschluss, nehme ich an, von der Landesregierung. Weiß ich aber jetzt aber nicht. Aber es gibt welche, die freiwillig zusammenschließen. Und jetzt kommen es drauf. Super, die Müller funktioniert besser, die Bestattung geht besser, die Straßen werden besser erhalten. Alles funktioniert eigentlich besser. Ja? Und sie sind nicht einmal, sagen ja, die, um Gottes Willen, wir wollen keine Sachsenburger werden, weil wir sind Müllbrücke. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ein Beispiel.
Von
so ein, ja. Vielleicht seid ihr schon
in, eine Gemeinde. In unserer Region wäre es Bernbach, Köflach, Volzberg.
Genau. Ja, aber das ist ja nur eines der Themen,
ja, ja,
dass wir sagen, wir haben die Strukturen nicht verändert, obwohl sich die Technologien verändert haben, die Möglichkeiten sich vervielfacht haben. Ja, wir tun immer noch so, als würden wir mit reitenden Booten die Depeschen überbringen.
Ja.
So sind wir noch strukturiert.
Ja.
Überzeichnet natürlich, bitte um Entschuldigung.
Nein, schon richtig.
Aber die Strukturen sind zurückgeblieben, die Technologie ist vorangeschritten und wir erhalten einen großen Fuhrpark an Dampflokomotiven, politischen, groß, schwer, unüberwindbar, man kann sie auch nicht umschmeißen, man kann sie nicht einmal anschieben. Wenn sie nicht selber fahren, geht gar nichts, dann stehen sie dort.
Wenn du eine große Maßnahme, die politisch wirklich wehtut, nämlich allen, umsetzen dürftest, müsstest, könntest, welche wäre das?
Ich glaube, es ließe sich nicht auf eine Maßnahme reduzieren. Also ich wäre auch dagegen, ich bin auch dagegen, ein Patentrezept zu propagieren. Also ich glaube einfach, dass es, wir haben ja viele Konvente erlebt in Österreich. Ja. Also ich kann mich erinnern, der Heini Neisser, auch ein Freund von mir, war einmal Föderalismusminister. Das muss man sich mal vorstellen, also das ist 40 Jahre her oder sowas in der Größenordnung, kann man ja gar nicht glauben, hat es ein Ministerium gegeben, Föderalist, der die Aufgabe hatte, also den Föderalismus zu durchleiten und eine Reform einzuführen.
Offensichtlich nicht erfolgreich.
Nicht erfolgreich, nein, kann man nicht behaupten, obwohl er ein sehr gescheiter Mensch, ein Neisser ist. Also ein großartiger.
Gut, wir kommen schon langsam zum Schluss, Hans-Peter. Das heißt, wir können, glaube ich, zusammenfassend sagen, Wohlstandsbauch hin oder her, Österreich hat kein Erkenntnisproblem, sondern wir wissen, was zu tun wäre. Was uns fehlt, sind Menschen, die es laut sagen und dann auch aushalten, wenn es unbequem wird. Du bist definitiv einer davon, hast das immer getan, wirst das auch weiterhin tun, nicht widerspruchsfrei, aber ehrlich. Und Ehrlichkeit ist in der österreichischen Debatte immer noch das knappste Gut. Ein knappes Gut. Verständigen wir uns darauf, ein knappes Gut. Wenn wir den Wohlstand, den wir haben, wirklich halten wollen, für uns, für die nächsten Generationen, brauchen wir mehr solche Gespräche, wir brauchen wieder mehr Streit, wir brauchen mehr Auseinandersetzung, mehr Diskurs, mehr Reibung, mehr Mut zur Konsequenz. Hans-Peter Haselsteiner, das war Streitwert. Ich danke dir für deine Zeit. Danke für dieses Gespräch.
Ich danke dir, mein Freund.
Danke. Wenn dir Widerspruch etwas wert ist, abonniere jetzt Streitwert.